BR Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
Richard Wagner dominiert die Musikwelt diese Woche. Gestern war die Eröffnung der Festspiele mit dem Lohengrin. Ursprünglich waren die Festspiele ja auch mal dafür da, um Neues zu wagen, um etwas zu erproben. Das wollte Wagner selbst. Aber dann wurde es eher ein Hort der Bewahrung. Die letzte Uraufführung auf dem grünen Hügel fand 1882 statt. Das war der Parsifal. Vorgestern gab es aber wieder eine Uraufführung, nämlich Der verschwundene Hochzeiter, eine Oper von Klaus Lang. Nicht im Festspielhaus zwar, sondern im Rahmen des Begleitprogramms Diskurs. Und das hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturhistorische Phänomen Wagner kontrovers zu erörtern und zu reflektieren. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs hat die Uraufführung Der verschwundene Hochzeiter von Klaus Lang gesehen und sitzt mir jetzt gegenüber. Jörn Florian, erstmal herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo, danke.
Jörn Florian, du warst dort. Jetzt klingt ja Der verschwundene Hochzeiter so ein bisschen nach Bauerntheater. Was ist denn dieses Stück?
Also die Vorlage ist eine österreichische Volkssage und es geht tatsächlich um einen Bräutigam, der eingeladen wird zu einer Hochzeit, zu einer anderen Hochzeit, nicht seiner eigenen noch, und auf dem Weg dorthin erlebt er allerlei Merkwürdiges. Und um es ganz kurz zu machen, er fällt aus der Zeit. Ja, er verschwindet, taucht dann wieder auf, Jahrhunderte später, und in dieser Dorfgemeinschaft wird sich erinnert, dass da mal ein Hochzeiter verschwunden war, und in dem Moment zerfällt er zu Staub. Also eigentlich ein ganz kurzer Text, die Vorlage, der wird am Anfang dieser Oper auch vom Komponisten Klaus Lang vorgelesen. Klaus Lang nimmt das allerdings als ein Ausgangspunkt für ein anderthalbstündiges Musiktheater, das eher so eine Installation ist, ein inszenierter Klangraum, der wiederum dann eigentlich ganz gut anknüpft an die letzte Uraufführung, nämlich Parsifal. Das ist ja auch letztlich nichts anderes als ein inszenierter Klangraum.
Das heißt, Bezug zu Wagner gibt es schon, gibt es den auch noch darüber hinaus als dieser Klangraum, den du eben angesprochen hast?
Also das Frageverbot aus dem Lohengrin spielt in diesem Stück am Rande auch eine Rolle, aber das hat sich eher zufällig ergeben. Klaus Lang sagte mir auch, er hat dieses Thema schon seit langem auf dem Schirm und wollte das mal machen, und man kam dann übereins mit der Festspielleitung, dass er das hier realisieren kann. Das heißt, man muss wirklich sagen, es gibt keinen bewussten Wagner-Bezug, der hat sich eben durch die Musik dann irgendwie automatisch für mich ergeben. Das kann man kritisieren, aber letztendlich fand ich das nicht so schlimm, weil mich das sehr überzeugt hat. Wir sind in dem ehemaligen Kino Reichshof, 300 Plätze gibt's da, die Musiker sind um uns herum, die Sänger auch, sie sind auch auf der Galerie positioniert, und wir erleben wirklich 90 Minuten einen Trip ins Innere der Klänge, denn es ist eine Musik, die sehr ähnlich tönt. Auf der Bühne sehen wir ein Zimmer mit zwei Fenstern und einer Heizung, und da sind zwei stumme Darsteller, ein Zwillingspaar, zwei Hochzeiter auf der Bühne, und die sehen wir nun in unterschiedlichen Konstellationen eingebettet in eine Videolandschaft, manchmal im Zeitraffer, wenn man eben durch die Zeiten rast, dann wieder sehr verlangsamt. Es wird viel mit Farben gespielt, mit Licht, und der eigentliche Clou ist, dass manches auch nur als Hologramm auftaucht, als eine Projektion. Also auf einmal sieht man einen dieser Figuren und es ist aber nur eine virtuelle Figur. Mit diesen Ebenen spielt diese Inszenierung von Paul Esterhazy den ganzen Abend über. Man muss sich darauf einlassen, dann hat man sehr viel davon, finde ich. Und hier ist mal ein kleiner Klangeindruck.
Ein Ausschnitt aus Der verschwundene Hochzeiter von Klaus Lang, vorgestern im Rahmen des Begleitprogramms Diskurs in Bayreuth bei den Festspielen uraufgeführt. Jörn Florian, du hast jetzt vorhin erzählt, da gibt es zwei stumme Rollen auf der Bühne, aber es ist ja eine Oper, also, und man hat es auch gerade gehört, da wird natürlich schon auch gesungen, oder?
Ja, das ist wie gesagt dieser Raumklang, dass uns die Musiker umgürten und begleiten. Da gibt es als Solisten gibt's den Countertenor Terry Way und einen Bassisten noch, Alexander Kiechle. die das sehr gut gemacht haben. Was wir gehört haben, war der Chor Cantando Admont und das Ictus Ensemble. Das Ictus Ensemble ist ja ein Spezialensemble auch wirklich für neue Musik. Einstudiert von Klaus Lang. Das wird allerdings über Tracks, über Abzählen, über Monitore gemacht, sodass also kein Dirigent da ist, sondern die Musikerinnen und Musiker schauen praktisch immer auf den jeweiligen Monitor, wo genau abgezählt wird, welcher Takt jetzt gerade kommt. Eigentlich auch eine Aufführung, die man durchaus auf Tour schicken könnte, weil das ist alles jetzt mit großem Aufwand vorbereitet. Es wird allerdings nur dreimal gespielt und verschwindet leider dann offenbar in der Versenkung.
Wie ordnen Sie denn diese Uraufführung ein? Dieses Programm des Chors hat sich ja zum Ziel gesetzt, das hatte ich eingangs erwähnt, das kulturhistorische Phänomen Wagner kontrovers zu diskutieren. Ist es denn so, dass das Heiligtum Wagner auch ein bisschen in Frage gestellt wird durch diese Oper oder überhaupt das Begleitprogramm? Oder ist das eigentlich ein bisschen eine Alibi-Geschichte, dass man sagt, okay, jetzt machen wir halt auch neben Wagner noch ein bisschen was anderes?
Also es war ja angekündigt vor Jahren schon von Katharina Wagner, dass sie dieses Diskursformat machen will mit einer Aufarbeitung. Hier ist nun Marie-Louise Mainz zu nennen vom Bärenreiter Verlag, die das Ganze kuratiert. Da kommt auch der Bezug sicher zu der Uraufführung von Klaus Lang. Wenn man aber von der Oper mal absieht, dann ist da schon, finde ich, einiges Spannendes geboten. Es geht um Verbote in der Kunst in diesem Jahr. Es taucht unter anderem Feridun Zaimoglu auf im Gespräch mit Thea Dorn. Zaimoglu, der übrigens ein Stück schreibt über Siegfried Wagner für die nächsten Festspiele. Und ansonsten geht es viel um Wagner im Dritten Reich mit sehr interessanten Gästen. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum ist da. Das finde ich sehr spannend. Und ich finde es schon ein Begleitprogramm, das noch ausbaufähig ist, aber das jetzt mal angefangen hat. Das hat ja erst im letzten Jahr angefangen, dieser Diskurs Bayreuth in dieser Form. Und ich denke, das ist eine gute Ergänzung.
Bisschen überraschend, die Konzerte, die unter dem Titel Verbotene Musik laufen. Da ist kein einziger der Komponisten, die tatsächlich verboten waren und zum Teil ja auch im KZ ermordet wurden. Das ist ein bisschen überraschend. An so einer Stelle könnte man dann vielleicht doch noch ein bisschen.
Das stimmt, schrauben. Das sind so eher die verfemten Komponisten oder man würde vielleicht sagen, die problematischen Komponisten oder eher vielleicht sogar die Stücke, die problematisch sind. Denn wir haben Hindemith, wir haben Korngold, wir haben aber auch Schumann. Zum Beispiel fragt man sich, was tut der da? Es sind vielleicht Werke,
auch
die
Heiden,
bei der. Genau. Bei der Uraufführung für eine gewisse Provokation gesorgt haben. Ich glaube, das ist in dem Fall eher das Konzept. Aber zum Thema Verboten gibt es ja die verfemten Stimmen, die Sängerinnen und Sänger der Festspiele, die verfolgt wurden im Nationalsozialismus. Diese sehr gute Ausstellung Open Air im Festspielpark, die gibt es nach wie vor und die ist sehr lohnenswert.
Ganz herzlichen Dank, Jörn Florian Fuchs, für das Gespräch. Die Uraufführung Der verschwundene Hochzeiter war am Dienstag. Sie können die Oper heute und morgen im Reichshof, im Herzen von Bayreuth aber noch sehen, jeweils um 21 Uhr. Und zum Rahmenprogramm der Festspiele unter diesem Titel Diskurs gehört auch ein Symposium im Haus Wahnfried, also dem Haus, in dem Wagner gewohnt und gearbeitet hat, zum Thema Verbote in der Kunst. Dieses Symposium findet statt vom 3. bis zum 5. August und windet sich Fragen zu, wie zum Beispiel, was ist erlaubt und was ist verboten in der Kunst, wo sind die Grenzen künstlerischer Freiheit. Es geht auch um den Bereich Musik und Politik. Und drei Konzerte, die wir eben schon angesprochen haben, ergänzen das Symposium.